Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sommerserie aus dem Elb-Florenz-Dresden. Sie verzeihen diese klischierte Formulierung, aber wenn man sich auf den Straßen zwischen diesen prächtigen Gebäuden auch der sächsischen Hauptstadt bewegt, dann fühlt man sich unwiderruflich zu solchen Metaphern gedrängt. Heute beschäftigen wir uns mit dem eigentlichen Wahrzeichen der Stadt, das wie so nichts anderes hier in Dresden vielleicht auch den schwierigen Gang dieser Stadt durch die Geschichte versinnbildlicht, weltberühmt, weltbekannt und natürlich auch vielen Schweizern als beliebtes Ausflugsziel ans Herz gewachsen. Die Frauenkirche hier im Zentrum der Dresdner Altstadt, die 1945 in Trümmern lag, ganz am Schluss des Zweiten Weltkriegs, noch ein verheerender Bombenangriff auf die Kulturdenkmäler. Doch die Dresdner, die Sachsen, sie haben das alles wieder aufgebaut, im originalgetreuen oder fast originalgetreuen Stil. Doch darüber wird gleich berichten Christoph Mörgeli, der sich in den Details natürlich noch viel, viel besser auskennt als ich. Und ich begrüße den Christoph und wage hier einen Kameraschwenk, um den Experten ins Bild zu rücken. Ja, lieber Christoph, herzlich willkommen. Sprechen wir über die Frauenkirche, deren Glocken jetzt schlagen, sozusagen termingerecht zur Sendung. Ja, wie wollen wir eröffnen heute?
Grüezi miteinander. Diese Frauenkirche, eine Marienkirche, steht in dieser Form natürlich noch nicht sehr lange, aber der Vorgängerbau, der ziemlich genau gleich ausgesehen hat, wurde zwischen 1726 und ungefähr dann den 1740er Jahren gebaut. Und der Baumeister war ein George Bär. Ein Autodidakt, kann man sagen, nicht besonders gut ausgebildet, nicht mal Meister in seinem Handwerk. Er war Zimmermann, wurde dann Stadtbaumeister von Dresden. Und es waren eigentlich die Bürger von Dresden. Es war nicht der Hof, es war nicht der Monarch, der diese Kirche ermöglicht hat. Man hat da zu einem Trick gegriffen. Man hat nämlich nicht nur Gelder von den Bürgern gesammelt, sondern hat auch zuvor eingesammelte Gelder für Glaubensflüchtlinge aus Salzburg, die dann aber weiterzogen nach Preußen, zum Bau dieser Kirche verwendet.
Was macht die Frauenkirche speziell? Das ist ja nicht eine typische Kathedrale, es ist ja eine lutheranische Kirche, also dem reformierten, gewissermaßen reformierten Glaubensbekenntnis gemäß. Was ist da das Spezifische, das Eigentümliche an der Bauweise dieser Kirche, die eben nicht wie eine gewöhnliche Kathedrale wirkt?
Es ist eine lutheranische Kirche, wie du gesagt hast, also eine protestantische Kirche. Eindeutig aber die Vorbilder südlich der Alpen, zum Beispiel Venedig, Santa Maria della Salute, ist Pate gestanden ein Stück weit, auch wenn dieser Baumeister Bär niemals da war. Aber August der Starke, der Kurfürst hier in Dresden und der König von Polen, hat Einfluss genommen. Er hatte vielleicht auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Er ist nämlich katholisch geworden, im Gegensatz zu seinen sächsischen Untertanen, und wollte hier auch etwas für die Protestanten machen. Er hat vorgeschlagen, dass man eine steinerne Kuppel baut. Zuvor war eigentlich eine hölzerne vorgesehen. Und das architektonische Wunder und auch natürlich ein Wunder der Statik und der Bau Ingenieurkunst ist es jetzt natürlich, dass diese steinerne Kuppel mit ihrem gewaltigen Gewicht über lange Zeit dann auch standgehalten hat, dem Druck, der da von oben kommt. Und so gesehen ist das eine große Leistung von Bär. Was die Gesamtanlage betrifft und die Ausschmückung, da haben natürlich viele andere auch mitgeredet. Das ist nicht einfach das Kunstwerk eines Einzelnen.
Als dieses Bauwerk errichtet wurde im 18. Jahrhundert, war das eine Sensation. Wurde das auch über die sächsischen und damals Landesgrenzen des Deutschen Reichs hinaus zur Kenntnis genommen?
Das war eine ganz gewaltige Schönheit als Kirche und eine durchaus auch bejubelte und umschwärmte Schönheit, das Ziel von Reisen. Dresden ist ja sehr, sehr lange für die Deutschen ein bevorzugtes Ziel der Hochzeitsreise, weil es ja eine wunderbare Barockstadt ist. Und diese Frauenkirche hat der Stadtsilhouette natürlich ein ganz besonderes Gepräge gegeben und hat die Stadt unglaublich verschönert. Die Kirche steht am Neumarkt und es war damals alles recht beengt und man musste die Kirche wirklich in die Höhe bringen. Man konnte sich nicht wahnsinnig ausbreiten. Sie ist nur etwa 40 auf 50 Meter, nur in Anführungszeichen. Sie ist aber über 91 Meter hoch.
Diese Kirche ist im damaligen deutschen Kontext, bevor wir dann auf die natürlich Zeit des 20. Jahrhunderts zu sprechen kommen, die Zerstörungen des Krieges. Aber mich würde interessieren, im Kontext auch der damaligen Zeit des 18., des 19. Jahrhunderts, was war die Stellung dieser Kirche in Deutschland? War das gewissermaßen das herausragende Kulturdenkmal? Konnte sich das messen mit Kölner Dom? Oder wo wurde das in der gewissermaßen in der inneren Rangliste der wunderschönen Kulturdenkmäler eingereiht?
Es ist schon ein Höhepunkt der protestantischen Kirchenbaukultur dieses Barocks. Es ist ein Sandsteinbau, einer der größten, die es überhaupt gab. Und der Druck, der auf diesem Bauwerk lag, war beträchtlich. Man hat dann im Lauf der Zeit auch, weil der ganze Druck auf den 8 Innenpfeilern lag, diese Pfeiler verstärken müssen, zum Teil mit Beton. Dann im 19. Jahrhundert, es gab Risse, man hat sich schon ein bisschen gesorgt, aber man hat die Kirche also zumindest stehen lassen können. Das war bis dann eben ins Jahr 1945 weniger ein Problem. Man hat sich schon ein paar Sorgen gemacht und hat sie immer wieder angeschaut, aber sie blieb bestehen. Sie war wirklich ein Stolz der Dresdner Bürgerschaft und überhaupt ein wunderbares Baudenkmal in Sachsen.
In Baudenkmälern, in Bauwerken spiegelt sich ja auch immer der Geist der Zeit, der Geist der Erbauer oder fachhistorisch gesprochen mentalitätsgeschichtliche Aspekte sind da verankert. Wenn wir jetzt diese Frauenkirche etwas als Metapher, als Sinnbild nehmen für die Sachsen, für die Dresdner, für die Mentalität vielleicht des Königshauses, aber eben auch mitreflektierend natürlich den Geist dieser Bevölkerung. Was können wir ablesen? Wie können wir diese Frauenkirche sozusagen eben mentalitätsgeschichtlich dechiffrieren?
Die Sachsen und namentlich eben Dresden, das sind Höhepunkte der Kultur. Man wusste, in Sachsen gibt es Kultur, es gibt Monarchen, welche diese Kultur enorm fördern. Militärisch waren sie nicht so erfolgreich wie die Preußen, aber was die Kultur betrifft, war man hier natürlich jederzeit auf der Höhe des Zeitgeistes und des guten Geschmacks. Und so gesehen ist dieser Barock dann auch mit dem Platz, der sich darum mit Barockhäusern gestaltete mit der Zeit, ist natürlich wirklich ein Höhepunkt und gehört zu Sachsen, gehört zu Dresden. Man ist zu Recht stolz natürlich auf das kulturelle Bewusstsein, das sich ja nicht nur in der Baukunst, sondern auch in vielen anderen Bereichen, in der Malerei und dann auch im Theater, im Schauspiel widerspiegelt.
Du hast die italienischen Bezüge erwähnt, Santa Maria della Salute. Ist dieser italienische Bezug, Stichwort Elbflorenz, das südländische Flair, ist das ganz bewusst hier gesetzt worden, sozusagen als Willensleistung von oben, oder ist das gewissermaßen das sächsische Element, das sich hier verwirklicht hat?
Es ist wirklich nicht von oben diktiert, es ist nicht ein monarchischer Bau, es ist ein Bau des Dresdner Bürgerstolzes, das kann man sagen. Dresden hat sich sehr schnell erholt nach dem 30-jährigen Krieg, erstaunlich schnell, ist ein wirtschaftliches Zentrum auch, blühend mit der Messe in Leipzig und natürlich mit dem Bergbau, der da möglich war und verschiedensten Manufakturen. Also hier waren die Sachsen außerordentlich tüchtig und haben sich auch entsprechend etwas geleistet, etwas Luxuriöses, etwas über den Tagesgebrauch hinaus, wie wir es eben bei dieser Kirche sehen.
Ich würde da hineininterpretieren, dieser gigantische Kuppelbau, der eine Art architektonischen Weltrekord darstellte, vielleicht ähnlich wie der Pantheon in Rom zu seiner Zeit mit dieser gewaltigen Kuppel, also eine anspruchsvolle Sache. Da steckt ja auch die Ingenieurskunst drin. Da wollte man vermutlich auch zeigen, dass Sachsen eine industriell, nicht nur kulturell, sondern auch industriell führende Zone ist. Und das würde ja zum Charakter von Sachsen passen, einem früh industrialisierten Gebiet mit einer ganz, ganz starken Industrie. Also dieser Leistungsgedanke, dieser Weltrekordgedanke mit diesem sehr schweren Kuppelbau, steckt das da drin?
Kann man schon sagen, ja. Die Sachsen haben sich außerordentlich auch interessiert für naturwissenschaftliche, mathematische, physikalische Phänomene. Man hat auch entsprechende Apparaturen. Sogar auch die Monarchen haben das gesammelt und ist heute noch zu besichtigen. Also hier steckt sehr, sehr viel technisches Verständnis dahinter. Und es ist erstaunlich, dieser Bau, der doch eigentlich wenige Jahre dauerte, damals ohne Kranen, ohne diese technischen Möglichkeiten von heute. Wenn wir dann den Wiederaufbau vergleichen, der ging nicht ganz so lange, aber ging doch auch etliche Jahre mit allen Möglichkeiten der heutigen Technik. Also umso mehr sind wir erstaunt, was da möglich war bis zu dieser Eröffnung im Jahre 1743.
Wir haben ja über die Bombardierung Dresdens schon gesprochen in unserer ersten Panorama-Sendung. Aber wir müssen das hier auch noch einmal berühren, denn die Frauenkirche ist natürlich jetzt auch für die, die sozusagen späteren Geburtsdatum sind, in die Schlagzeilen geraten durch den Wiederaufbau dann natürlich, aber vor allem durch die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Die Frauenkirche gewissermaßen als Sinnbild eines sinnlosen Bombenkriegs ohne militärischen Zweck, der da einfach noch einmal in einer grauenhaften Raserei diese Kulturstadt in Grund und Boden brannte. Reden wir über die leidensvolle Geschichte des Zweiten Weltkriegs dieser Kirche. Was sind da die entscheidenden Punkte?
Entscheidend ist natürlich dieser Bombenteppich, auch dieser Feuersturm, der entfacht wurde durch das tagelange Bombardement durch britische und US-amerikanische Militärstreitkräfte. Das war zwischen dem 13. und dem 15. Februar. Und wir wussten, dass die Frauenkirche, jedenfalls hat man das so festgestellt, nicht direkt getroffen wurde, wie durch ein Wunder, durch eine Bombe, aber das Feuer hat dann übergegriffen vom Palais Gosel nebenan. Und sehr viel Holz ist natürlich eingebaut in dieser Kirche mit ihren 8 Glocken, also da war das Gestühl, da waren natürlich die Orgeln und so weiter. Und bei Temperaturen, die 1000 und mehr Grad erreichen, gab es da keine Chancen. Die Kirche ist ausgebrannt, die Kirche ist dann unter diesen Erhitzungserscheinungen zusammengestürzt nach längerem Brennen, und zwar am 15. Februar 1945, ziemlich genau um 10 Uhr. Und Dresdner Augenzeugen sagen, dass das eigentlich der Höhepunkt, sagen wir, oder der Tiefpunkt der Katastrophe war. Da wussten sie, Dresden ist jetzt am Boden, jetzt ist alles aus.
Also das Bewusstsein hat sich da noch gehalten, obwohl ja im Grunde ein Weltenbrand herrschte, viele deutsche Städte, große Not natürlich am Ende des Zweiten Weltkriegs, Zusammenbruch an allen Ecken und Enden. Aber das ist doch nochmal speziell registriert worden, dieser Zusammenbruch dieser Frauenkirche, die eigentlich das Bombardement überstanden hatte, aber dann doch sozusagen mit einem letzten Todesseufzer in sich zusammenstürzte.
Ganz genau, so erzählen das Zeugen, die damals Kinder waren, die natürlich jetzt auch langsam dann aussterben, jene jedenfalls, die es bewusst noch miterlebt haben und die auch dieses Inferno überlebt haben. Ich kann mich gut erinnern, als ich kurz nach der Wende hier stand, war da ein Trümmerfeld vor dem Luther-Denkmal, der Reformator Luther stand da, aber dahinter waren einfach schwarze Brocken, die Trümmer, weil eben das Regime der DDR gesagt hat, wir machen hier eine Art Gedächtnisstätte, wir wollen hier an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs erinnern und lassen alles so, wie es ist. Natürlich hat das auch nichts gekostet. Das könnte auch dahinter sein, hinter den hehren Worten. Jedenfalls habe ich das noch gesehen und dann schrittweise, wie man begonnen hat, die einzelnen Blöcke zu registrieren, irgendwo einzuordnen. Und nach der Wende kam ja dann ziemlich rasch der Gedanke auf, man will diese Kirche wieder aufbauen. Immer noch als Gedächtnis natürlich an das Bombardement und auch mit sehr großer internationaler Solidarität.
Wer ist da der Spiritus Rector? Wer ist eigentlich der gute Geist, der das Ganze letztlich angeschoben und ins Ziel gebracht hat?
Es wäre vielleicht ungerecht, da einen einzelnen Namen zu nennen. Es gab da mehrere, es gab Bürgerinitiativen, es gab Exponenten, die dann eigentlich die Bevölkerung und auch die Politik überzeugen konnten. Und schließlich natürlich auch die Wirtschaft, die hier doch beachtenswert mitgewirkt hat. Das war so eine Art Begeisterung, die entfacht werden musste, denn wir wissen, am Anfang waren nur 10% der Dresdner dafür, dass man diese Kirche wieder neu errichtet.
Und wie haben Sie sie genau neu errichtet? Wie viel von diesen Teilen hat man da sozusagen aufbewahrt, eben kartografiert und dann wieder wie Lego-Klötze hier zusammengesetzt? Wie viel ist neu? Wie viel ist noch aus den Trümmern geborgen und wieder eingebaut worden?
Es sind nicht wahnsinnig viele Steine. Wir sehen sie dunkel. Die übrigen hellen werden mit der Zeit auch nachdunkeln, das ist ja klar. Aber doch einige konnten wieder eingesetzt werden. Das ist äußerst anspruchsvoll, natürlich hier die genau zu verorten. Etliches ist natürlich auch dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen. Aber mit der Zeit wird die Kirche dunkler werden. Das ist selbstverständlich beim Sandstein, auch wenn hier der Verkehr dieses Bauwerk zum Glück, könnte man vielleicht sagen, nicht umschwebt und umgibt.
Dieser Platz, der Neumarkt, ist ja auch rekonstruiert worden. Der lag ebenfalls in Trümmern, du hast es angedeutet, engere Gassen. Wie originalgetreu haben Sie jetzt da diesen Ground Zero des Bombenkriegs rekonstruiert?
Der Neumarkt war tatsächlich völlig zerstört. Diese Häuser, diese wunderbaren barocken Häuser waren nicht mehr da und man hat auch nach der Wende dann beschlossen, man will diesen Platz einigermaßen wieder herstellen. Da gibt es natürlich immer große Diskussionen, wie genau soll man das machen, wie genau soll rekonstruiert werden. Übrigens auch bei der Frauenkirche, da ist nicht ganz alles so. Da gibt es heute einen Lift, da gibt es moderne sanitärische Anstalten und so weiter, sanitarische Einrichtungen, das ist ja klar. Und so gesehen ist das auch bei den umliegenden Gebäuden so, bei den Hotels natürlich, bei den Restaurants, bei den Dienstleistungsbetrieben. Es ist heute ein ganz wichtiger Platz für Dresden.
Um es zusammenzufassen, was verkörpert diese Kirche für dich? Wie ordnest du sie ein als Sinnbild, als Symbol, auch als Bedeutungsträger der Geschichte?
Ich war immer, wenn ich hier war, an dieser Stelle, habe geschaut, wie weit sind sie. Es hat mich sehr fasziniert. Wie kommt das heraus? Wie wird das am Schluss sein? Zwischen 1994 und 2005, am 30. Oktober 2005, hat Bundespräsident Horst Köhler damals diese Frauenkirche feierlich eingeweiht. 180 Millionen Euro, immerhin waren die Kosten. Und ich glaube, etwa 113 sind von Fremden Financiers, also nicht vom Staat aller Stufen, Bund und Land und Stadt zusammengekommen. Also das hat mich schon immer fasziniert und ich glaube, die Frauenkirche erfüllt heute die Funktion, die man von ihr erwartet hat. Es ist ein touristischer Magnet, es ist ein Faszinosum, sie wird durch sehr, sehr viele Besucher immer wieder besucht. Es gibt Konzerte, es gibt natürlich Gottesdienste, es haben amerikanische Präsidenten oder jedenfalls einer, Barack Obama 2009, diese Kirche auch besucht mit Angela Merkel und vielleicht eine besonders schöne Gäste. Was ganz oben ist, an der Kuppel zu oberst, dieses Kreuz, das haben die Engländer hergestellt, hierher gebracht und dann auch bezahlt, neben anderen Unterstützungen. Das ist gewissermaßen natürlich wieder die Hand hingestreckt von jenen, die das angerichtet haben. Aber man muss natürlich, und man ist sich hier sehr wohl bewusst in Deutschland, wer Sturm sät, wird auch Sturm ernten. Das ist ja klar, wer den Bombenkrieg angefangen hat, das weiß man selbstverständlich nach wie vor. Aber die Engländer haben sich hier wirklich engagiert und haben diesen höchsten Kuppelaufbau auch als symbolische Geste hier gestiftet. Man hat den ursprünglichen obersten Kreuzteil gefunden unter den Trümmern, aber er war nicht mehr rekonstruierbar.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen, meine Damen und Herren. Ich trete auch noch mal kurz ins Bild. Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ein letzter Blick auf die Frauenkirche, dieses wunderbare Symbol von Aufstieg, Niedergang und Wiederaufstieg aus den Trümmern und aus der Asche. Wir verabschieden uns für heute und melden uns zurück.